Welcome back. Hallo, liebe Angela.
Li, hallo.
So schön sind wir heute wieder hier zusammen bei uns Sonnenschein und blauem Himmel, leichten Wolken.
Ja, auch. Mit noch ein bisschen Schnee auf den Bergen.
Aber der Frühling, ich würde sagen, er ist schon so gut wie da.
Obwohl, hier haben sie uns vorgewarnt, dass es übers Wochenende 10 Grad kälter wird.
Okay, aber ja. Es kommt ja immer noch mal zurück, aber die Grundenergie, ich merke ja. Einfach, morgens ist es so viel heller, abends ist es länger heller und spüre, wie so in meinem Körper einfach die aufsteigende Energie wieder da ist. Und ja, ich freue mich, dass wir uns heute mit den Versen 8 bis 10 befassen werden. Aha. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber gerade der Vers Nummer 8 ist, glaube ich, so für mich einer, in den ich am häufigsten mitunter zurückkomme. Gerade wegen so diesem ersten Satz oder ersten Absatz. Die höchste Güte ist wie das Wasser. Und das Wasser nützt allen Wesen und streitet nicht. Es weilt an Orten, die alle Menschen verachten.
Ja.
Was fühlst du, wenn du das hörst?
Ich fühle mich immer beruhigt, generell, wenn ich das Tao Te Ching lese. Es beruhigt mein Nervensystem. Es erinnert mich daran, dass es eben okay ist, to be in low places. Dass es okay ist, ruhig deine Arbeit zu tun, dass es nicht darum gehen muss, dass es überall gesehen wird oder dass es speziell sein muss, sondern dass es einfach darum geht, die Arbeit gut zu tun. Und so, das kommt bei mir als erstes immer. Was fühlst du?
Es ist so etwas von Demut. Ja, es fließt auch nach unten. Es geht nicht immer nur so darum, irgendwo nach oben ins Leuchten, ins Scheinen, ins nach außen sichtbar gehen, sondern es geht halt an die dunkelsten Orte. Das ist ja auch so die Eigenschaft des Wassers. Es fließt immer zum tiefsten Punkt. Dann diese Anpassungsfähigkeit. Ja, ich glaube, das haben wir ja auch schon mehrmals erwähnt, diese Fähigkeit des Wassers, dass es jede Form annimmt, in die es hineingegossen wird, ohne seine Essenz zu verlieren. Und das finde ich halt so, wow. Mhm. Also, dass wir halt auch sehr praktisch gesehen in verschiedenen Lebensrealitäten über unser Leben hinweg leben können. Ja, unterschiedliche Lebensabschnitte fordern vielleicht von uns unterschiedliche Anpassungen. Und trotzdem, was bleibt, ist, dass unsere Essenz nicht verloren gehen muss. Es ist vielleicht uns nicht immer zu jeder Zeit bewusst.
Ja.
Aber es ist halt da.
Ja, das ist ein guter Punkt. Vor allem zum Beispiel durch das ganze Muttersein oder so, wo man einfach die Essenz fast verlieren könnte. Es wird wie eine ganze Neukreation kreiert. Und gleichzeitig dort eben diese Essenz zu behalten, zu wissen, dass die Essenz auch nie verloren gehen kann. Das ist das Schöne dran. Und was du erwähnt hast mit dem, wie sagt man, Humility, Demut.
Demut.
Mhm. Ja, ich finde auch, wenn ich den Vers lese, erinnert es mich dran, dass dieses Wissen tief in uns drin verborgen ist. Dieses Wissen, dass das Dunkle etwas Wunderbares ist, dass das Tiefe die Essenz hervorbringt, dass wenn wir uns darum kümmern, dass das Helle von selber kommt. Das bringt mich immer wieder da zurück zu dieses, einfach kümmere dich um die Essenz, kümmere dich um die Wurzeln, kümmere dich um die Basis von allem. Der Rest kommt von dort und nicht versuch zu scheinen, versuch zu alles gut zu machen. Dort fällt man nachher runter, weil wenn die Basis nicht da ist, die Essenz nicht da ist, dann ist alles andere eine Kreation, die nicht basiert auf einer guten Basis. Ja.
Ja, und mir kommt dann noch diese Nützlichkeit in den Sinn, also dieses auch Nützlichkeit im Sinne von Dienen. Und dieses Wunderschöne, dass es halt einfach alles Leben nährt. Also auch hier wieder dieses, hatten wir, glaube ich, letzte Woche auch, es unterscheidet halt nicht. Es nährt einfach. Punkt. So. Und dieser Nicht-Widerstand, und das ist natürlich auch etwas, was für uns Menschen so herausfordernd ist. Ja, das kämpft nicht. Es findet immer seinen Weg.
Ja.
Und das ist die Kraft. Ja, und trotzdem über Zeit, ne, über lange dauernd Zeit, formt es, schafft es ja trotzdem, Felsen zu formen, schafft es, Täler zu, wie sagt man, auszuhöhlen oder auch zu erschaffen, Landschaften zu verändern, aber nicht, weil es, weißt du, brachiale Gewalt in dem Moment, sondern einfach nur über diese Stetigkeit. Es gibt diesen Satz, steter Tropfen höhlt den Stein. Aha. Ich weiß nicht, ob ihr auch sowas habt, aber im Deutschen haben wir das. Und das ist einfach auch das Bild, so dass wir sehen können, okay, diese Beständigkeit, mit Beständigkeit etwas zu tun, wird auf Dauer, auf Zeit X auch zu einer Veränderung führen, nur es ist vielleicht manchmal, dass wir es nicht sofort sehen.
Genau, das ist so ein wichtiger Punkt, den ich auch immer wieder versuche, hier in meinen Teachings und in der Praxis den Leuten näher zu bringen, dieses kleines bisschen jeden Tag in diese Richtung, das alles. Es muss nicht alles verändert werden heute, es muss nicht das ganze Leben umgestaltet werden, sondern 1 bis 3 Sachen, wo es einfach jeden Tag, genau wie das Zähneputzen. Wir denken auch nicht jedes Mal darüber nach. Und deswegen haben wir nachher gesunde Zähne. Und es ist wirklich so, wir suchen oft danach, schnelle Resultate zu sehen, große Veränderungen. Dabei ist das, das am wenigsten hält am Schluss. Aber diese kleinen Schritte, genau wie das Wasser, dieser Tropfen immer wieder, es gibt einfach nicht auf, es geht immer weiter in diese Richtung und das Resultat ist sehbar nach Zeit.
Ich sag auch immer den Menschen, mit denen ich arbeite, like, don't believe me, because I just, like, weißt du, nur weil ich das sage, also glaub mir nicht. Das Einzige, was du gut für dich tun kannst, ist vielleicht für einen kleinen Vertrauensvorschuss zu geben und es halt auszuprobieren. Aber ne, auch wie mit der Akupressur oder Yin-Haltung, das ist ja nicht, ich drücke einen Knopf und bums, ist halt ne, so Herz offen, Geist beruhigt. Der so, ne, klar gibt es halt auch situativ und das ist auch wichtig, glaube ich, für dieses Ereignis offen zu sein, dass manchmal wirklich so eine präzise Nadel quasi völlig ausreichend ist und alles in Anführungsstrichen verändern kann. Also für diese Möglichkeit offen zu sein. Aber dass es grundsätzlich darum geht, wie du sagst, wiederholt, erstmal zu etwas zurückzukommen, um neue Wege zu formen. Also wir sehen das in der Neurowissenschaft mit den, wie sagt man, Neuroplasticity.
Genau, Neural Pathways, ja.
Genau, dass sie sich halt bilden, auch weil wir sie neu formen. Und der Mensch vergisst halt so oft, dass, sag ich mal, Angewohnheiten als Beispiel, die, wo wir irgendwann feststellen, die sind vielleicht destruktiv oder tun uns nicht mehr gut, die haben sich ja auch nicht von heute auf morgen entwickelt. Die haben wir teilweise sehr lange gepflegt.
Ja,
und dann
genau.
Aber zu denken, ah ja, nur weil ich jetzt einen neuen Weg einschlage, ist es sofort so like immediate gratification, satisfaction.
So. Ja, und da stellen wir uns selber dann ein Beinchen, oder wie sagt man das, ein Häkchen auf Schweizerdeutsch. Weil wenn wir die Ziele zu hoch setzen, wenn wir zu viel am Anfang machen und dann nicht genug Substanz haben zum Durchziehen, dann sind wir immer wieder selber enttäuscht mit uns selber. Und das ist schade, weil das ist auch genau wie dieser Tropfen. Dort sehe ich so wie, wir meißeln dann immer ein kleines bisschen weg von unserem Selbstvertrauen, von unserem Vertrauen in uns selber. Jedes Mal, wo wir nicht tun, was wir gesagt haben, wir werden es tun, nimmt es auch ein bisschen Energie weg. Das muss man auch sehen. Also es ist wirklich wie eine Entscheidung täglich. Und umso mehr wir das einfach machen für uns, umso besser können wir es dann auch erreichen. Und was du gerade gesagt hast mit den Neural Pathways, mit den Verbindungen im Gehirn. Ich sehe das auch immer wie so ein Feld, wo du einmal durchläufst, dann hat es ein paar Halme sind geknickt, aber dann jeden Tag wieder läufst du denselben Weg, irgendwann ist dort ein Weg. Und mir hilft das sehr, weil ich bin auch jemand, der könnte immer wieder was Neues und wieder in diese Richtung und ich habe so viele Interessen und alles. Aber ich sehe, wie in meinem Leben sich das sehr gut ausgewirkt hat, dass ich weiß nicht, warum ich diese Intuition hatte, aber ich wusste tief in mir, vor allem in meiner Arbeit, nicht andere Sachen auszuprobieren. Ich wusste, ich bleibe, obwohl zum Beispiel Human Design hätte mich sehr interessiert, Astrologie hätte mich sehr interessiert, würde auch zu mir passen, das zu tun, aber ich wusste, nein, ich will seriös etwas machen. Ich will in etwas gut sein, obwohl es nicht unbedingt meine Natur ist im ersten Moment. Aber wenn ich jetzt denke, jetzt habe ich fast 25 Jahre in diesem Feld und ich sehe jetzt, was dieses jeden Tag in diese Richtung mir kreiert hat. Und da bin ich super dankbar dafür, dass weil als junge Frau hätte ich das niemals so klar denken oder sagen können. Aber ich sehe jetzt das Resultat davon. Und das ist schön. Das ist auch das Schöne am Älterwerden, wenn man dann zurückblicken kann und gucken kann, ah ja, hast du gut ausgesucht. Das war eine gute Entscheidung. Und deswegen bin ich jetzt auch so, eben, ich habe volles Vertrauen darin, dieses ein kleines bisschen jeden Tag in diese Richtung. Und dann gibt's gar keinen anderen Weg, als Erfolg zu haben. Vor allem, wenn es noch etwas ist, dass du das Resultat, du dich darauf freust und es dir gefällt, diesen Weg zu gehen.
Ja, ich glaube, dass wir schon auch Räume haben dürfen für Exploration, für Neues. Aber die Frage ist natürlich einfach auch, wohin legen wir mehr Fokus? Und auch da wieder, weil du so gesagt hast, ob es deiner Natur entspricht. So wie ich dich fühle, eigentlich schon. Ich habe das Gefühl, du...
Ich bin, glaube ich, streng mit mir selber in diesen Sachen. Sehr, sehr streng.
Nee, dass du diese, das ist das, was zu mir durchscheint, die Edle, dieses Veredelnde, ja, was ja auch Präzision mit sich bringt. Und das kommt ja auch nicht, weil ich einmal etwas ausprobiert habe und jetzt etwas dann mache, sondern auch, dass eine Fähigkeit über Zeit reift. Männer wie jemand, der ein Handwerk lernt und nur weil er es halt wieder und wieder und wieder beobachtet, anwendet, merkt, was funktioniert nicht, anpassen und so weiter. Nur so erlangen wir so etwas wie Meisterschaft. Ja, und also bei dem Vers und auch bei dem, was wir ja gerade sagen oder über was wir gerade sprechen, muss ich halt ja auch immer an Bruce Lee denken. Also erstens hat er gesagt, be water, my friend. Ne, also sei wie Wasser. Und dann hat er ja auch gesagt, hab nicht Angst vor dem Mann oder dem Menschen, der 10.000 Kicks kann, sondern dem, der quasi einen Kick 10.000 Mal oder 1.000 Mal gemacht hat. Und das ist ja genau das Ding mit dieser Beständigkeit. Zum einen zu sehen, ich meine, jemand, der eine so krasse Körperwahrnehmung und Meisterschaft, Exzellenz hat, was ne, mit seinem Körper in Bewegung betrifft und auch so einen, wie ich finde, sehr brillanten Geist, der auch sagt, sei wie Wasser, zeigt ja auch nochmal genau dieses zentrale taoistische Paradoxum oder Paradox, dass Weichheit einfach stärker als Härte ist.
Ja. Ja?
Und auch hier nochmal, dass Weichheit oder Wasser gewinnt ja nicht, weil es sich am schnellsten durchsetzt, sondern eben durch Geduld und Beständigkeit.
Ja.
Und das braucht natürlich aber auch von uns diese Pflege von Geduld und Beständigkeit. Und das ist halt auch je nachdem sehen wir das über körperliche Konstitution oder, na, wenn ich jetzt ins Bad schaue, in die Charts, in die so Elemente, was ist in uns vorveranlagt, wird das immer so sein, dass es für manche vielleicht einfacher ist, weil sie schon eine starke Affinität dazu mitbringen? Also sagen wir mal so, sehr natürlich kommt, geduldig und beständig etwas zu tun. Und für andere ist es aber genau die Medizin, die es halt braucht.
Genau, genau. Und ich spüre, das ist bei mir auf jeden Fall der Fall. Es ist meine Medizin und es ist in mir. Mhm. Aber ich musste es hervorgraben und üben und alles, weil eben, es war nicht einfach, sagen wir so. Ich verstehe, ich habe totales Mitgefühl für Menschen, die eben diese Beständigkeit nicht einfach haben, sondern sie müssen es kultivieren.
Und da auch dann zu sehen, auch das ist etwas, was wir in der Kultivation durch die Wiederholung, das ist das, was wir ja auch Disziplin nennen können. Ne? Wir denken ja an Disziplin immer sehr an Härte und da auch diese Waagschale zu sehen, ja, es ist eine gewisse Härte insofern, als Disziplin bedeutet, halt immer wieder aufzutauchen, auch wenn es unangenehm ist, auch wenn es halt nicht Spaß macht. Und das ist zum Beispiel etwas, was mir dann teilweise schwerfällt, auseinanderzuhalten, zum Beispiel bei mir selber. Ich habe ja mit 4 angefangen, Geige zu spielen, mit 6 Klavier. Und das war halt, bis ich 18 war, eigentlich das Einzige, von dem ich dachte, dass ich da drin auch gut bin.
Ja.
Was ich halt Tag ein, Tag aus, ich habe den jeden Urlaub mitgenommen. Ich bin nicht auf Klassenfahrten gefahren, wenn ich Wettbewerbszeit hatte, weil ich halt nicht üben hätte können für eine Woche oder 10.
Ja.
War nicht lange, so lange im Wasser, weil das weicht die Finger auf und dann habe ich Probleme beim Spielen. Ah. Also einfach nur, das Mindset dahinter zu sehen. Aber glaubst du, es hat mir halt jeden Tag Spaß gemacht? Nee.
Nein.
Es hat sehr viel auch mit Leid zu tun und zu bluten für die
Total. Ne? Das habe ich kürzlich meinem Sohn auch erklärt, als wir darüber gesprochen haben, dass er muss jetzt etwas finden, das für ihn passend ist für sein Lebenswerk. Und ich habe ihm auch gesagt, ich habe es auch nicht toll gefunden, 365 Akupunkturpunkte auswendig zu lernen, in verschiedenen Sprachen, Kräuter noch dazu und alles. Ich fand es furchtbar. Es war horrendes für mich. Es war wirklich so schwierig, das alles auswendig zu lernen. Keine Fragen wirklich stellen zu dürfen, sondern einfach lernen es auswendig. Und doch wusste ich in mir auch, dass ohne das hast du die Basis nicht, genau wie bei dir auch. Das, ohne das Üben hast du nicht die Kapazität, es zu tun. Und deswegen wird es nicht mehr nur, es ist Disziplin. Und heute würde ich sogar eben Self-Loving Disziplin nennen, weil es bringt dich dorthin, wo du hin willst. Deswegen macht diese Art von Disziplin total Sinn, weil du wusstest in dir selber, wo du hin willst. Und deswegen hast du diese Sachen auf dich genommen.
Ja, und gleichzeitig natürlich auch teilweise, dass meine Eltern mich dann auch gepusht haben.
Ja.
Und brauchen wir das nicht so romantisieren, weil als Kind so, klar, sehr viel aus mir selbst heraus, aber nicht nur. Und hätte das halt nicht dieses gegeben, klar habe ich dann auch Phasen gehabt, wo ich es hingeschmissen hätte, wenn meine Eltern nicht gesagt haben, so nein, du schmeißt es jetzt nicht hin, weil du hast schon so und so viel da halt einfach rein investiert. Und gleichzeitig, deswegen meine ich, das war dann für mich so schwierig oder kann das auch jetzt noch schwer trennen, ist es eigentlich meine Natur oder habe ich es einfach etwas, weißt du, so lange Zeit, so oft wiederholt, dass diese Fähigkeit, die ich mir dadurch angeeignet hat, einfach zu wissen, okay, das ist das, was ich erreichen möchte und dann einfach klar zu wissen, okay, das bedeutet, ich muss einen gewissen Invest da reingeben. Es bedeutet ein Tauschgeschäft, dass wenn ich sagen will, ich möchte etwas in etwas gut werden, dann habe ich weniger Zeit, in Anführungsstrichen, für andere Dinge.
Ja.
Und dass es nicht immer Spaß macht. Also weißt du, das hat es mich halt so krass gelehrt. Für das bin ich halt so mega dankbar und bin gleichzeitig dann in ein mega Loch gefallen mit 18, als ich dann beschlossen habe, das nicht weiter zu verfolgen, weil ich dann nach etwas gesucht habe, dass das genauso in mir entfacht, weil ich, für mich war das dann so, okay, wenn das nicht genau diese Leidenschaft, dass du alles dafür gibst, erfüllt.
Hattest du diese Leidenschaft für die Musik und für das Spielen?
Ja.
Das kam von dir, das war,
ja. Das ist gleichzeitig, und das war auch der Grund, warum ich es dann nicht weiter verfolgt habe, hatte ich aber diese kindliche Naivität, dass in meiner Welt halt alle Menschen, die Musik halt machen, das aus dieser Freude heraus machen, und dann aber realisiert habe, dass das halt ja auch ein Feld voller Politik ist, wo es darum geht, wen kennst du, mit wem musst du nett sein, wo musst du dich so und so, und dass es gar nicht damit zu tun hat, unbedingt immer, wie fähig bist du halt in etwas, sondern nur, weißt du, so politische Beziehungen zu pflegen. Und das war wie so ein Heartbreak dann, das zu erkennen. Und ich habe halt gemerkt, okay, wenn ich das weitergehe, muss ich dieses Spiel spielen, und ich kann es halt nicht spielen, weil das nicht der Grund, warum ich es halt mache. Und natürlich auch in gewisser Weise so ein bisschen Neugier, wer bin ich, wenn ich das halt nicht mehr so mache.
Und spielst du noch Musik, oder wie ist das, deine Beziehung jetzt zu diesem Thema?
Ja, das ist halt ganz spannend. Ich habe mich oft auch so mit Sportlern unterhalten, die zum Beispiel auch nicht mehr einen Wettkampf oder so weiter machen. Und es ist tatsächlich schwierig, wenn du halt auf einer bestimmten Performance-Ebene etwas abrufen kannst, was du halt kannst, weil du halt 8 Stunden am Tag geübt hast. Und wenn du das halt nicht machst, dann ist es wie, es rostet natürlich ein. Du merkst aber, weil du natürlich ein gewisses Gehör und Gespür dafür hast, dass diese Fähigkeit der Exzellenz nicht mehr auf der Ebene sein kann. Oder da habe ich also wirklich, also Geige habe ich nicht mehr gespielt seitdem, weil das halt auch, das tatsächlich ein Instrument ist, ja, wenn du das halt nicht so übst, dann
tönt es nicht so gut.
Dann tönt das halt nicht so. Und dann ist es auch in meinen Augen, ist es wie, als würde es dem nicht gerecht werden können. So.
Ja.
Ist natürlich eine andere Gedankenebene auf, als einfach aus Freude Musik zu machen, aber halt einfach auch zu wissen, okay, ich könnte jetzt gewisse Stücke, die ich gespielt habe, kann ich so nicht mehr spielen, wenn ich halt so
nicht
übe. Ja,
dann ist der Perfektionist in dir drin wahrscheinlich so, lieber gar nicht als
halb gut. Und bei Sportlern ist das halt auch so. Die haben halt auch gesagt, das ist sehr schwierig, wenn du, ob das jetzt Tennis, Basketball, Volleyball, whatever halt ist, auf eine gewisse Art und Weise kannst, dann weißt du ja, zu was du fähig bist. Und das ist dann halt sehr ernüchternd.
Ja, klar. Das ist sicher so, eben, da denke ich auch an meinen Sohn mit seinem Rudern. Ich glaube, der wäre genauso. Wenn es vorüber wäre, kann ich mir nicht vorstellen, dass er einfach nur so ein bisschen auf dem See rumrudern.
Ja, es ist so,
Das war nie der Sinn davon, eigentlich für ihn jetzt so. Und ja, ich verstehe, was du meinst.
Naja, und dann kamen halt auch Klangschalen. Ich habe dann halt andere Wege gefunden.
Ja.
Ich habe eine Musikagentur irgendwann mal gegründet gehabt, um vermitteln von Musikern für Veranstaltungen und so weiter und so fort, weil ich halt gemerkt habe, so gerade in der Klassik auch, das sind alles Menschen, die machen das halt aus Leidenschaft, aber die großen Agenturen ziehen halt komplett ab, weil die halt, also sie sind halt nicht gut, sich zu verkaufen. Und ich wollte halt etwas gründen, wo mir halt, weißt du, wo der Zwischenhändler nicht mehr verdient als derjenige, der eigentlich dann auftaucht und spielt.
Ja, das ist aber sehr nett von dir.
aber so habe ich halt Wege gefunden. Dann halt, wie gesagt, über die Klangschalen. Immer wenn ich ein Klavier habe, dann setze ich mich da auch wieder dran. Und beim Klavier ist es ein bisschen einfacher, weil das immer mein Zweitinstrument war.
Da hast du weniger Ansprüche dort.
Ja, oder es ist halt auch, und sag ich mal, du drückst eine Taste und der Ton ist zumindest erstmal gerade, ne? Ich will nicht damit sagen, dass Klavier irgendwie leichter wäre als Geige, aber es ist halt einfach von der Technik nochmal anders. Und wie gesagt, weil es halt für mich immer wenn du studieren willst, brauchst du ein Zweitinstrument, und Klavier ist dann halt sehr naheliegend. Viele, die halt, nehmen halt Klavier als Zweitinstrument an der Stelle. Ich hätte gern jetzt ein Klavier wieder zu Hause.
Ich kann mir das super vorstellen, du an deinem Klavier. Ich bin immer total beeindruckt von diesem Skill, von diesem Talent, wenn man eben mit Musik, ich habe null Ich liebe Musik, aber eben gespielt. Ich habe Blockflöte gespielt. Das war alles.
Ja, aber letzten Endes resoniert das halt mit jedem Menschen immer, ne?
Ja, ja. Und ich hatte jetzt auch nicht Eltern, die sehr musikalisch waren. Ich denke, das macht vielleicht auch noch was aus. Waren deine Eltern selber auch musikalisch?
Ja, mein Vater hat schon auch Gitarre gespielt, hat auch mal gesungen, hat ein paar Leuten so eine Band gehabt. Meine Mutter hat, glaube ich, auch Instrument gespielt, aber die waren nie so, also, ne, die hätten mir das jetzt nicht erklären so können. Meine Patentante hat halt Geige gespielt und das hat mich eigentlich, dann als ich so klein war, wollte ich das halt auch. Und dann hat die dann, ja, das war für mich so meine Inspiration dann damals. Ja, es ist halt spannend und trotzdem merke ich ja, wie auch außerhalb der Musik genau diese Fähigkeit dabei, an etwas dran zu bleiben, zu wissen, okay, es macht nicht immer Spaß, aber es führt zu etwas, wenn ich halt Dinge wiederholt mache. Das ist ja etwas, es ist ja das größte Geschenk, das in sich mal erlebt zu haben, wie ich finde.
Ja, und ich glaube, die Essenz davon, was wir für heute und vielleicht auch für die Zuhörer absorbieren können von dem, ist, dass wir müssen genau aussuchen, in was wir diese Zeit investieren. Es muss etwas sein, das verbunden ist mit unserem Future Self, mit dem, was wir werden wollen, würde ich sagen, und vor allem jetzt auch für die zweite Lebenshälfte. Ich glaube, dort dieser Moment, ich würde sagen, wir haben alle mal eine Midlife-Crisis, Männer wie Frauen. Und es ist wirklich, ich sehe es hier in der Praxis täglich und wie die Leute auch so, wenn man nicht weiß, dass es so ein natürlicher Prozess ist, wie es einem Angst machen kann. Denn plötzlich, wenn man alles hinterfragt und nochmal neu entscheiden muss, aber eigentlich ist es so ein Geschenk, weil man kann neu entscheiden, wo will ich meine Energie hinlenken. Und durch das, dass wir, ich will nicht unbedingt sagen, dass wir weniger Energie haben in Midlife oder in der Mitte des Lebens, ich nenne es jetzt Lebensmitte, mehr noch als Menopause oder sonst irgendwas. Und es ist auch nicht einfach ein Jahr, sondern es ist eine Zeit vom Leben, wo wir einfach merken, so wie wir bis jetzt gelebt haben, gewisse Sachen funktionieren, aber gewisse Sachen funktionieren überhaupt nicht mehr. Wir müssen neu organisieren, wie stärken wir die Reserven, wo lenken wir sie hin, weil die Reserven nicht mehr so sind, wie wenn wir 20 waren. Und das ist genau, wenn wir wollen, dass wir noch etwas kreieren können für unser Leben, für unsere Zukunft, dann ist es mega wichtig in dieser Zeit, das zu kontemplieren. Kontemplieren, das gibt's auf Deutsch auch.
Ja.
So im gleichen Ding, ja. Kontemplieren, ja. Ich verbringe immer wieder auch Zeit damit und ich merke, wie es mir gut tut, mir selber immer wieder diese Direction zu geben, wo ich meine Energie investieren will, wo ich sie ein bisschen wegnehmen muss oder wegziehen muss, weil sie dort einfach in den Sand verläuft. Und dieses immer wieder aussuchen, aber auch dieses gewisse, du hast in der Zukunft eine Idee davon, wie du sein möchtest, wie du dich viel fühlen möchtest. Wie wir auch schon mal erwähnt haben, dieser Gedanke, wie möchte ich an meinem letzten Tag zurückschauen? Was sind die Sachen, die ich möchte, dass ich weiß, die waren mir wichtig, die habe ich gelebt?
Würdest du sagen, und ich glaube, das ist ja auch ein schöner Übergang in den 9. Vers, dass nicht eigentlich dieses Geschenk, das, was ich rausführe, dieses Geschenk zu wissen, dass es halt nicht unendlich verfügbar ist, genau diese Medizin ist, die es halt braucht, um vielleicht auch klarer zu werden für sich?
Ja, total. Ich glaube, es ist, wie du sagst, es ist ein Geschenk zum nochmal neu aussuchen. Die erste Hälfte vom Leben kriegen wir eine Tonne Energie, like, go for it. Und dann sucht jeder aus seinen Weg. Entweder ist es Kinder oder Familie oder Karriere oder beides oder whatever. Und ja, und dann ist mal die erste Energiereserve so aufgebraucht. Und dann geht's um die nächste. So sehe ich es mittlerweile.
Ja, aber ich sehe zum Beispiel eben den 9. Vers auch ein bisschen als diese These oder die Frage, wann genug genug ist.
Aha,
also das genau. rechte Maß zu finden. Na, ach, das ist ein, wer das Gefäß festhält und überfüllt, der sollte lieber aufhören. Oder ein Gefäß füllen und es dabei festhalten, das ist nicht so gut, wie rechtzeitig aufzuhören.
Ja, das habe ich früher immer gesagt, wenn wir an Partys sind, geh, wenn die Party am besten ist. Wart nicht bis zum Schluss, wenn nur noch die Betrunkenen rumhängen, sondern, und ich finde es eine gute Philosophy for life, zu wissen, wann genug ist, ist ein Skill.
Ja, und in dem letzten Satz des Verses, wer sich, sobald das Werk gelungen ist, zurückzieht, der folgt dem Dao des Himmels. Oder auch, ist das Werk vollbracht, so ziehe dich zurück, das ist der Weg des Himmels.
Mhm.
Und hier das ist ein spannender Englisch, Moment.
Ja, hier auf Englisch ist es, do you work, then step back, the only path to serenity, zu Ruhe. Und ja, es ist wirklich etwas, das man verfeinern kann und besser werden kann drin, in diesem speziellen Vers, finde ich. Das ist auch wieder so eine Arbeit, die jeden Tag ein bisschen das Üben. Was ist zu viel? Was kann ich loslassen? Was braucht's nicht mehr? Das ist eine tägliche Cleansing Work eigentlich. Es ist wie aufräumen, die Wohnung jeden Tag kurz aufräumen, zu entscheiden, welche Sachen stehen rum und brauche ich eigentlich gar nicht mehr und stören eigentlich einfach neben Platz weg für nichts.
Ja, und zu sehen, dass ja auch in dieser daoistischen Weltsicht jede Form von Übermaß früher oder später zum Umschlag, also zu dem zum Kippmoment führt. Also das ist ja auch direkt wieder mit Yin und Yang verbunden, ne? Also zur Yin und Yang Theorie oder Konzept, dass zu sehen, dass Wachstum führt irgendwann zum Rückgang. Ja, dass Expansion ruft auch irgendwann Kontraktion hervor. Und ich glaube, das ist halt auch so herausfordernd für uns, immer wieder daran zu erinnern, weil wir so eine gewisse Vorstellung haben von Wachstum, dass es quasi immer so eine Kurve, die eigentlich immer nach oben geht. Also schauen wir, wie sind Börsencharts, Wachstumscharts, Erfolgscharts angelegt. Da ist ja immer gut, wenn es nach oben geht.
Ja.
Und es ist wie, okay, du hast was falsch gemacht, wenn es nach unten geht. Aber es sagt ja hier ganz klar damit auch, und das, wir sehen es ja auch im Tai Chi-Symbol, im Yin und Yang-Symbol, es geht ja nicht ins Unendliche nach oben. Sondern es ist ganz natürlich, dass es auch wieder umkippt und dann auch wieder irgendwann aufsteigt.
Mhm. Ja, das ist so fundamental, finde ich, auch das zu wissen für unser Leben, weil es nimmt einfach gewisse Erwartungen weg. Wenn wir einfach verstehen, es wird irgendwann zum Ende gehen, unsere Kräfte werden weniger werden. Das ist einfach so. Ich finde es sehr, ich bin froh für diese View, die wir haben vom Taoismus und durch das Tao Te Ching darüber, weil es ist einfach die Realität und dagegen zu kämpfen ist einfach zu traurig und wir sehen es ja auch mit von Schönheitsoperationen bis zu alles geht über Biohacking und um noch länger leben und alles und ich merke, wie es in mir so dieses Gefühl gibt von, das hat gar keinen Sinn. Es ist Verschwendung von Energie und es ist so eine Art zu denken, dass wir dem Leben sagen können, wie es gehen soll.
Ja, und ich glaube auch nochmal so spannend daran zu sehen, der Vers per se kritisiert ja auch nicht, oder das Tao Te Ching kritisiert nicht Erfolg oder Besitz an sich, ganz wichtig. Also es geht nicht darum, nichts zu besitzen. Es zeigt einfach nur darauf, was geschieht, wenn ich anhafte daran. Na, also wenn ich, dass das Problem ja beginnt, wenn ich versuche, Dinge festzuhalten, wenn ich versuche, Prozesse zu kontrollieren, wenn ich versuche, natürliche Zyklen zu stoppen. Und das ist dieses Wissen, wann man aufhören soll.
Ja.
Oder stoppen sollte oder innehalten sollte. Und Ne, also ich meine, es ist halt auch fast amüsant, wenn man darüber nachdenkt, was wir davor gesprochen haben, wie viel ich geübt habe. Und dann kann ich es auch wieder darauf genau adaptieren, weil es auch da ein zu viel gab. Dass ich halt Sehnscheidenentzündung bekommen habe, dass ich halt teilweise vor wichtigen Wettbewerben musste ich eingegipst werden. Ich habe Spritzen bekommen wegen Schmerzen und trotzdem, weißt du, dieser Drang weiter zu pushen, obwohl der Körper ganz klar gesagt hat, stopp mal. Und ich weiß auch, wenn ich so gewisse Passagen geübt habe, dass es Momente am Tag gibt, wo ich einfach wusste, okay, es bringt jetzt an dieser Stelle nicht, es weiter zu üben, weil es ist dieser Point, also der Punkt erreicht, wo es wird an dieser Stelle gerade nicht besser.
Ja, und das ist Weisheit, das zu wissen. Das ist die große Weisheit, weil eben sonst kann man auch denken, ja, aber wenn ich jetzt nicht alles gebe und jetzt nochmal versuche, dann werde ich nie ein Champion oder Master Geiger oder Ruder Gold Medalist oder whatever es ist. Dieses zu wissen, was ist zu viel und wo ist es eben ein bisschen mehr aus der Komfortzone rauszukommen und doch alles zu geben, aber nicht so, dass es nachher, ich denke auch, die erste Lebenshälfte, dort ist es noch mehr okay, das zu tun. Es ist sogar Teil davon. Also wenn ich zurückdenke an, als ich die Kinder hatte und die waren so nah zusammen, 17 Monate auseinander und die ersten 5 Jahre waren hardcore für mich. Also wenn ich jetzt zurück, es war wirklich nicht angenehm, es war so intensiv, dass ich teilweise mich gar nicht mehr genau an diese Zeit erinnern konnte. Wir mussten noch umziehen in dieser Zeit. Mein Mann hat damals seine Arbeit verloren. Wir mussten plötzlich in die französische Schweiz ziehen. Es war einfach alles so intens. Und doch war es wichtig für mich. Diese Zeit hat mich auch gebildet, hat mich geformt, hat mich zum Rand gebracht. Und doch habe ich einen Weg gefunden, die Praxis hier aufzubauen, alles auf Französisch zu machen, mich hier irgendwie zu etablieren, weil ich einfach wusste, ich will das. Aber eben, es war eine Zeit, da hatte ich diese Reserven noch. Jetzt komme ich mehr in eine Zeit, wo ich merke, ich muss mehr aussuchen. Ich kann nicht mehr einfach sagen, okay, just go for it. Ich könnte schon, aber der Preis ist nachher höher. Also es ist wirklich, wie du auch gesagt hast, es ist die Kapazität, es kommt darauf an, wo man im Zyklus ist, auch vom Zyklus vom Leben. Es kommt darauf an, wo man im Zyklus ist, vom Monat, vom Tag, von allem. Und ich denke, es ist wirklich am Schluss dieses immer wieder zu sich zurückkommen, die innere Welt zu kultivieren, zu spüren, hey, wie geht's dir? So mit sich selber zu reden, hey, wie geht's, Schatzi? Wie steht's? Und immer wieder zu spüren, das reicht auch nicht einmal, sondern immer wieder. Und zu spüren, okay, das ist jetzt echt zu viel, aber hier kann ich mich ein bisschen pushen und nachher bin ich sogar auch sehr zufrieden, wenn ich mich ein bisschen gepusht habe. Ich finde, es ist oft so mit zum Beispiel Bewegung oder so Sachen. Es ist so einfach zu denken, mein Rücken tut ein bisschen weh, ist vielleicht besser heute auszuruhen. Aber du weißt eigentlich, ein bisschen Bewegung, es geht nachher dem Rücken besser.
Ja, und ich glaube halt auch zu vermeiden oder der Versuch zu vermeiden, dieses Übermaß nie zu erreichen, ist halt genauso, wie soll ich sagen, nicht schädlich, aber genauso du weißt ja gar nicht, so was bin ich halt fähig. Wo ist eigentlich meine Grenze, wenn ich sie nicht überschritten habe manchmal?
Ja.
Und ja, man darf jetzt auch wieder nicht das ganze Schwarz-Weiß sehen, was ich jetzt in diesem Moment sage oder das auf alles adaptieren. Aber ich finde halt schon, das sind ja so wichtige Erfahrungen, das zu wissen, wie fühlt sich's an, wenn ich völlig drüber war.
Ja.
Eben zu erkennen, sonst hätte ich nie erkannt, dass es ein Tauschgeschäft ist. Ne, wenn ich nicht mich pushen würde, auch mal über dem Punkt, würde ich gar nicht wissen, wann ist dann zu viel zu viel. Ja, wir können das eine ja nur durch das andere erfahren.
Ja.
Da ist es nicht das Problem, sondern was folgt dann da draus?
Ja, und du hast recht, weil sogar auch das jetzt beim Älterwerden, auch dort könnte es sehr einfach passieren, dass man denkt, jetzt bin ich schon ein bisschen älter, jetzt sollte ich das nicht mehr machen, das ist zu übertrieben oder so. dass es passiert schnell und gleichzeitig eben auch dort gleichzeitig diese Flexibilität zu bewahren, halt doch ein bisschen auch auszuprobieren, wie weit du gehen kannst. Es ist eine Fine Line, die man immer wieder neu spüren muss, würde ich sagen. Das ist, es gibt auch, auch dort wieder keine genaue, so ist es und so bleibt es. Nein, es ist wie, es kommt wie immer wieder drauf an.
Ja, ich meine, und er sagt das ja auch selber, woher weiß ich die Dinge? Nur durch die Dinge selbst. Also ich kann das ja nur erfahren als reelle Lebenserfahrung, weil ich es durchlebt habe. Also ich kann nicht drüber lesen, dass Übermaß nicht gut ist. Aber wenn ich gar nicht weiß, wie es sich anfühlt,
dann ist es Theorie.
Ja, dann ist es keine gelebte Erfahrung. Und ich glaube halt schon, und das ist ja auch wieder vielleicht das Stück, was amüsant ist, wir unterhalten uns hier halt über eine Balance und Gleichgewicht und gleichzeitig lebt es davon, dass wir immer wieder aus dieser Balance kippen und to return und also zurückzukehren und neu zu beginnen.
Ja, genau. Und ich habe ja kürzlich, ich weiß nicht, ob ich es veröffentlicht habe oder nicht, aber ich habe so ein kurzes Video darüber gemacht und darüber gesprochen, dass ich heute nicht mehr unbedingt so fest an Balance glaube als Hauptprinzip, sondern an Kohärenz. Weil die Kohärenz selber ist die, die mir zeigt, wie ist meine Balance? Wie steht's in mir? Sind mein Bauch, mein Herz und mein Mind in Alignment oder ist es alles durcheinander? Arbeiten die drei zusammen harmonisch. Und so, finde ich, macht es auch irgendwie wie Spaß. Es ist wie so ein Spiel fast. Immer wieder dieses Checken, hey, wie steht es eigentlich? Wie ist mein Energy Management? Wie halte ich mich in diesen Gebieten? Kann auch eine sehr schöne Art sein von eben Selbstentdeckung. Statt immer zu denken, ich muss besser werden, ich muss noch mehr heilen und ich muss das noch in Ordnung bringen. So sehe ich es mittlerweile fast wirklich wie ein Spiel. Jemand, der immer wieder eben diesen Rhythmus findet, sich freut, wenn ich ihn gefunden habe, aber genauso gut weiß ich, dass es morgen schon wieder anders sein kann. Und so ist auch dieses Buch immer wieder eine Erinnerung daran, wie wir Balance oder Gleichgewicht sehen können, dass auch das nichts Rigides ist.
Ich glaube, wir denken halt an Balance immer an so eine Wippe oder an so eine Waage, die immer in der Mitte ist. Und das hat dann fast einen statischen Eindruck. Und dann ist man total verkrampft. Jetzt habe ich so und so viel getan, jetzt muss ich so und so viel sein. Ja. Jetzt habe ich so und so viel Sport gemacht, jetzt brauche ich so und so viel Regeneration. Ich meine, es ist auch Biohacking, versucht ja immer genau das zu finden, das perfekte Maß. Wie kann ich das noch austricksen, aus dem das Beste herausholen? Ja. Und die Ideen sind ja auch nicht per se falsch. Aber was könnten wir unter Umständen da verlieren? Du sagst, du nennst es halt Kohärenz. Wir können es auch übersetzen, finde ich, in Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Also eben zu wissen, welcher Moment braucht was. Also auf welchen Zeitraum X betrachte ich die Balance? Ja, das heißt nicht, dass jeder einzelne Tag immer 50-50 ist. Das bedeutet halt, okay, wir haben Phasen von Projekten, da wird mehr von uns abverlangt. So, da brauchen wir vielleicht mehr Stunden am Computer, mehr körperlichen Einsatz, mehr Verzicht auf Vergnügen und Regeneration. Und dann ist ja aber langfristig die Balance eben zu sehen, okay, diese Periode ist eine Periode, was folgt danach?
Ja.
Good und point. Ich glaube, das ist manchmal dann auch, oder sehe ich in diesem Yin-Kontext, das wird halt so fixiert betrachtet. Und ja, es ist wichtig, das Yin hervorzuheben, weil es halt so stark leidet aufgrund der äußeren Faktoren, wie unser Leben gestaltet ist grundsätzlich. Aber das Ziel ist ja auch an der Stelle dann nicht der komplette Rückzug, solitary, nur sein, weil dann werden wir träge.
Ja, total. Ich denke eher auch, dass einer der Gründe, wieso wir haben ja beide jenen Sachen am Laufen, aber ich glaube, es hat auch sehr viel damit zu tun, weil Yin die Basis ist vom Yang. Wenn die Basis nicht besteht, dann gibt es keine Bewegung. Und wie du sagst, wir leben in einer Welt, wo Yin noch viel zu wenig anerkannt wird für das, was es ist. Es erinnert mich immer an das Zhanzhuang Meditation, die stehende Meditation vom Zhanzhuang, die ja die Basis ist von all diesen explosiven Bewegungen, von der Kraft. Und sie kommt vom Stillstehen. Und das hat bei mir im Kopf das so klar gezeigt. Und ich merke immer wieder, wenn alles zu viel wird, stehen. Einfach stehen.
Mein Lehrer hat immer gesagt, der Stehen ist quasi die Königsdisziplin beziehungsweise der Stand, das ist die Mutter, das Qigong.
Ja.
Also wir denken halt immer, oh, die, keine Ahnung, fancy Formen, aber die eigentliche krasseste Challenge ist, okay, stehen mit dem, was halt ist.
Ja, und ich finde es irgendwie so schön, das ist so ein gutes Bild, das, weil wir können immer dazu zurückkommen, egal wo wir sind. Wir können sogar in einem Meeting auf die Toilette gehen und uns 2 Minuten hinstellen, wenn es nötig ist. Und dieses Gefühl von, es erinnert mich an das Gefühl von sich daran erinnern, wir sind einfach eine kleine menschliche Batterie, Yin, Yang. Es muss zirkulieren und im Zhanzhuang erinnern wir uns wieder daran. Kommen wir einfach zurück zu diesem Neutralen, von dem alles wieder wachsen kann, wo sich alles neutralisieren kann. Und es ist so basic, dass die meisten Leute am Anfang das vielleicht anschauen und einfach denken, was ist denn das da? Was ist denn das da? Steht doch nicht so blöd in der Ecke. Und dann das ist für mich die größte Challenge und auch die größte Freude, das langsam zu spüren, wie ich länger stehen kann, wie ich es länger aushalten kann. Und es ist wirklich, ich finde, das ist eigentlich eines der besten Beispiele für mich von der Kohärenz zu üben.
Mhm.
Oder die Flexibilität zu üben.
Ja, und ich finde, das fasst dann halt wiederum auch der Vers 10 über die innere Kultivierung jetzt genauso schön für den Abschluss zusammen.
Aha.
Na, er sagt ja, kannst du deine Seele und deinen Körper umarmen und die Einheit bewahren? Und dann folgt noch ein bisschen was. Und dann am Ende, und das finde ich sehr schön, kannst du verstehen und erkennen und dennoch nichts wissen wollen. Hervorbringen und nähren, hervorbringen und nicht besitzen. Wirken und nicht festhalten, führen und nicht beherrschen, das nennt man tiefe Tugend.
Mhm. So schön. Also, es hat so was Beruhigendes, wie so, stimmt, so geht's ja. Man muss nicht so hart versuchen und so stark Erfolg zu finden oder es ist so simpel immer wieder. Deswegen diese Verse. Dieses Buch, ich liebe es einfach von Herzen, wirklich. Auch zum Beispiel mit den Kindern. Dieses eben gebärt ein Kind, man nennt es sein Kind, aber man muss es wieder gehen lassen. Und es fliegt einfach raus in die Welt, genauso wie wir es tun und unsere Eltern hinter uns lassen, auf viele Arten.
Mhm.
Genauso wird es auch unseren Kindern irgendwie auch gehen und das zu akzeptieren. Es ist schwierig. Es ist nicht einfach, ein Mensch zu sein. Es sind viele Sachen, die schwierig sind zu akzeptieren. Und ich finde jetzt gerade eben mit den Kindern, es ist speziell stark, spüre ich dort immer wieder dieses Gefühl von sie loslassen, in ihr Leben zu gehen, so stolz zu sein, dass sie ihr Leben gut machen und alles und auch zu wissen, dass eben sie werden auch ihre Familie haben und mit Söhnen höre ich oft, sind sie plötzlich dann vielleicht weniger in deinem Leben, weil sie mehr mit der Frau und der Familie sind oder so Sachen. Und da merke ich schon, wie dass mein Herz sich gerade ein bisschen zusammenkrampft und ich mir jetzt sage, nein, gut, loslassen, dann kommt schon gut. Es hat keinen Sinn, die Hand zu etwas festzuhalten, bringt uns am Schluss nur das Gegenteil. Deswegen ist es schön, auch wenn wir darüber sprechen, es ist eigentlich auch wieder jedes Mal uns an diese Prinzipien zu erinnern. Es ist eine Art, damit umzugehen, dass das Leben so ist, wie es ist.
Ja, dieses in diesen ursprünglichen Zustand, ne, Körper und Geist zu vereinen, was du vorher auch als dieses Neutrale, dieses Zurückkehren beschrieben hast. das auch zu kultivieren und zu sehen, okay, wie du, wenn du es gesagt hast, mit diesem Hervorbringen, also das Gebären und es trotzdem aber freigeben wieder. Und das ist ein Stück jeden Tag nach der Geburt, dass es loslassen. Du wirst halt immer weniger, wie sag ich mal, praktisch gebraucht. Das heißt ja nicht, dass die dich weniger lieben, aber sie werden halt immer selbstständiger, gehen immer wieder weiter ihren Weg und im besten Fall kommen sie vielleicht zu dir und lassen, du kannst ihnen Ratschläge geben und eben mit dem Wissen, und ich glaube, das ist halt auch nochmal so eine, es ist auch so eine, wie soll ich sagen, ein Stück Heilungsweg mit eigenen Herkunftsfamilie zu sehen, das, was man vielleicht als Kind dann teilweise als Einschränkung empfunden hat oder als Beraubung seiner Freiheit, war ja auch so dieses, okay, sie haben ihre Erfahrungen gemacht, wollen dich davor schützen, schlussendlich aber müssen wir durch alle Dinge oder viele Dinge immer wieder selber durchgehen. Und auch als Erwachsener, ich meine, wir suchen so oft im Außen, gib mir Tipps oder die 10 besten Business-Tipps oder die 5 größten Fehler, die ich gemacht habe, damit du sie nicht machen musst.
Ja.
Als ob wir es überspringen könnten.
Ja.
Ne? Also ja. Wir suchen, Fehler zu vermeiden, Scheitern zu vermeiden und aufgrund dieses Vermeidens dessen
machen wir einfach andere Fehler dafür.
Ja, oder dadurch entsteht ja auch noch mehr Leiden, noch mehr Angst, noch mehr Kontraktion. Kann ich halt sehen, dass jeder vermeintliche Fehler, genauso wie mit diesem Übermaß rausfallen, ist ein Lernfeld. Und nur durch, dass ich das selber erfahren habe, kann ich daraus dann wieder durch die Erkenntnis Weisheit gewinnen. Die kann ich halt nicht, weil ich sie in einem Buch gelesen habe. So, da sagt er ja auch, glaub mir nicht, geh und sieh selbst, hat der Buddha immer gesagt, ne? So, don't believe me, go and see for yourself. Und das auch für mich immer wieder in der lehrenden Person eigentlich, wenn ich da drinne bin, der wichtigste Reminder, den ich allen geben kann. Ja, ich teile mit dir meine Erfahrung, was für mich funktioniert hat. Und glaubst, du musst es mir nicht glauben. Du solltest es mir nicht glauben. Das Beste, was du machen kannst, ist ausprobieren und zu gucken, stimmt das für mich auch?
Ja. Ja, und man kann's. Also ich glaube dir deine Sachen.
Ja, für mich. Ja,
ja. Ja. Aber weißt du, ich meine, ich glaub's. Ich finde, man kann's glauben und ausprobieren mit schon diesem Wissen. Deswegen kann man es ein bisschen anpassen vielleicht, aber eben die Erfahrung und den Weg gehen muss man selber, und das ist ja auch das Schöne dran. Es ist ja auch das Schöne dran, die Erfahrungen zu machen.
Erzeugen und ernähren, Leben geben und nichts zurückfordern. Ich meine, da könnten wir jetzt eine ganze Folge drüber sprechen,
ja.
Was für verquere Vorstellungen wir auch in der Gesellschaft manchmal haben, was die Kinder uns schuldig sind, weil wir ihnen das Leben gegeben haben. Also müssen sie mich lieben, jetzt müssen sie mich versorgen, aber nicht, weil sie das halt vielleicht aus Zuneigung oder aus Wertschätzung machen, sondern weil sie etwas schuldig sind. Und was es bedeutet, wenn wir durchs Leben gehen und das Gefühl haben, wir sind anderen etwas schuldig.
Ja, absolut. Und auch genau dasselbe mit, was wir finden, wie sie zu uns sein müssen. Ja, das ist wirklich eine ganze Episode, das können wir dann ein anderes Mal. Jetzt muss ich hier die Betten vorbereiten.
Ja, danke, es war eine sehr reiche Episode heute.
Ja, es war toll, wie immer. Es ist so cool, wie wir das jetzt einfach, das ist ja auch so etwas, das einfach entstanden ist. Wir wissen nicht genau, wohin es führt. Mhm. Wir lassen uns einfach leiten vom Tao.
Ja, und ich meine, wir haben über Jahre immer mal wieder geschrieben, sporadisch, gegenseitig so irgendwie ein bisschen den Lebensweg oder den Path mal so mitbekommen.
Ja.
Und dann war es so ein spontaner Samen und daraus ist jetzt was halt am Sprießen oder am Gedeihen, wo...
Ja, und wir halten es auch durch. Eben, da ist es auch wieder. Wir haben eine gewisse Disziplin, auch wenn wir müde sind am Morgen und denken, sollten wir es auf nächste Woche verschieben? Und dann so, nein. The Tao wants you to listen today. So, ist das schön.
Find's mega schön. Für Selbstwertschätzung, aber auch gegenseitige Wertschätzung. Ja? Und das ist auch dieses... Und das ist für mich auch so ein wichtiger Aspekt, um vielleicht jetzt auch nochmal als Abschluss für diesen Vers, dass wir das teilen, es nährt uns. Es hat das Potenzial, dass es vielleicht für andere nützlich ist, aber es geht gar nicht darum, also für mich, und ich habe jetzt später für dich, kannst du auch sagen, dass ich jetzt etwas zurückerwarte von irgendjemanden anderen dadurch.
Ja, nee, ich
und
auch
das
nicht.
Das ist halt
nicht.
Genau diese Kultivation.
Ja, ja, ist genau das. Ich auch. Ich finde, wir machen es und dann lassen wir es einfach in die Welt raus und we will see what happens. Es hat wirklich, wir erwarten nichts von dir, vom Zuhörer, sondern wir sind einfach happy, wenn's. Wenn du jetzt noch da bist, sind wir sehr happy. Es freut uns, dann können wir weitermachen und wissen, dass es irgendwo ankommt. Und wenn nicht, dann ist es auch okay. Dann war es jetzt einfach sehr schön, heute am Freitag, den 13. März 2026, mit dir über Vers 8, 9 und 10 zu sprechen und wieder zu merken, dass wir in die Tiefe, wir sind ja beide Menschen, die gerne in die Tiefe gehen und dass das einen Grund hat. Dass es einen Grund hat.
Also vielen, vielen lieben Dank, Angela. Es hat mir gleichfalls sehr viel
danke.
Freude
Wie
gemacht.
Schön wie immer und bis zum nächsten Mal.
Genau, bis zum nächsten Mal, meine Liebe.
Ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.